All right, folks. Calm down. Go about your business. These jokers will be gone soon. Now, why y'all want to come into my town and start trouble? And scare all these nice people? You ain't got nothing better to do than to come into Bill Sharp's town and show your ass.
Auf die Eins und auf die Drei. Wie klatschen die Deutschen?
Auf der Eins und auf der Drei, das ist der langsame, das ist der langweilige Beat, ne?
Das ist der deutsche, der Stadelbeat.
Ja. Wir können ja auch mal im Dreivierteltakt klatschen oder ein Sechsachtel machen.
Ja. Siebenachtel bin ich dafür.
Okay.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4.
Ja.
Super.
Lange nicht gehört, Manuel. Wie ist die Lage?
Das stimmt, ewig nicht mehr gehört. Also zumindest nicht on air. Ja. Also heute ist irgendwie komisch. Heute ist irgendwie, geht hier eine Menge drunter und drüber. Aber sonst, ich kann nicht klagen. Also ich hatte jetzt natürlich nicht so aufregende Wochen wie du, aber ich habe den schönen Schwarzwald gesehen.
Oh.
Der tatsächlich schön ist.
Du hast Urlaub gemacht mit deiner Familie.
Ja, was waren es? 4 Tage? 5 Tage?
Mhm.
Für diese Anreise unverhältnismäßig kurz. Also, das sind ja 800, 900 Kilometer, die ich auf dem Hinweg mit meinen Eltern im Auto verbracht habe. Und zurück bin ich ja zu deiner Hochzeit geflogen von Basel aus.
Das war deutlich angenehmer. Die dann deine Hochzeit war. Das war nicht mehr meine Hochzeit.
Richtig, ja, richtig.
Ja, da, ich wollte dich da sowieso noch fragen. Ich hatte dir einen Mietwagen gebucht, hat das alles geklappt? Weil ich habe jetzt eine Rechnung bekommen.
Ah, darf ich darüber reden?
Ja, natürlich darfst du darüber reden.
Also Mietwagen passiert mir ja nicht so häufig und das war ein abschreckendes Beispiel. Ich muss so kurz erzählen.
Gott.
Ich komme da.
Oh Gott, was hab ich irgendwas falsch gemacht?
Nein, ich glaube nicht. Also ich komme da um 18 Uhr, glaube ich, bin ich in Schönefeld gelandet, gehe da zu Sixt und sage, schönen guten Tag hier. So wie du mir das gesagt hast, ich heiße so und so, ich bekomme einen Wagen von so und so. Ich glaube, ich hatte die Praktikantin und die war mit dieser Buchungssituation etwas überfordert. Alles kein Thema, finde ich nicht schlimm. Ja, aber die ganze Nummer hat 25, 30 Minuten gedauert.
Oh.
Ja, und irgendwie so der so kurz vor Ende fragt sie noch so, also bevor sie einen Wagen aussucht, mit Navi oder ohne? Und dann dachte ich, na okay, es geht morgen in Spreewald, entspannter ist mit. Dann führt er mich da einfach blind hin.
Ja, also
und
das war schon mal der erste Anfängerfehler.
Ja, genau. Was bekomme ich? So ein Steckteil für die Scheibe. Weißt du? Ich dachte, die gibt's gar nicht mehr. Ich krieg kein Auto mit Navi, sondern ich krieg so ein Zusatzding.
Okay, pass auf. Ich gucke jetzt mal kurz nach, weil das wird nämlich extra berechnet, was hier auf der Rechnung draufsteht. Ich habe die vorhin bekommen.
Und mal gucken,
ob du hier mir sozusagen bestimmt mal wieder richtig schön ins Portemonnaie reingegriffen hast. inklusive Navigationssystem 11,74 Euro. Das ziehe ich dir von der nächsten Rechnung ab. Das ist aber schon mal klar.
Ja, ich habe es auch nicht benutzt. Also ich habe es wirklich nicht benutzt, weil wer will das? Ich konnte es dir dann auch nicht mehr ausreden.
Im Normalfall kriegst du sowieso immer ein Navi, weil die haben, du buchst deine Sachen ganz normal. Ich habe das auch ganz normal gebucht. Und dann ist es häufig so, dass die dir nochmal 1000 Fragen stellen, wenn du den Wagen abholst und wollen dir nochmal so Zusätze verkaufen. Häufig ist es aber so, das ist so, wenn du im Dezember ein Auto mietest, dann fragen die dich, wollen sie auch Winterreifen? Die Autos von denen haben sowieso alle Winterreifen. Dann sagst du nein. Und du kriegst automatisch ein Auto mit Winterreifen, weil die haben im Winter keine Autos mit Sommerreifen. Wenn du allerdings ja sagst, dann schreiben sie dir das nochmal extra auf die Rechnung.
Alles klar. Ist das also das Auto genauso. Hatte kein Navi. Das Auto hatte kein Navi. Ich habe einen formschönen Opel bekommen. Modell, ich bin so schlecht mit Autos. Keine Ahnung, so einen mittelgroßen Opel. Aber nicht der Opel Mokka, von dem wir schon mal gesprochen haben.
Sondern, der schöne Opel Mokka.
Ja, und ich steige in diesen Opel ein und ungelogen im Cockpit sind 50 Knöpfe. Und ich guck rauf und habe keine Lust mehr. Also das geht mir. Also dieser Designer fürs Cockpit müsste gesteinigt werden.
Ja, aber das hab ich doch schon mal erzählt. Opel hat's einfach nicht drauf.
Nee, wirklich schlimm. Wirklich, wirklich schlimm. Gut, der Wagen fuhr und war alles okay. Am Samstag habe ich ihn wieder abgegeben nach der Hochzeit. Fahr nochmal zur Tankstelle, weil vollgetankt ist günstiger, ne? Sonst hättest du nur noch, obwohl, wäre ja eigentlich cleverer gewesen. Egal. Mach den Tankdeckel auf und will gucken, was ich tanken muss. Steht nichts drin.
Ja, es steht aber auf dem Schlüssel. Da steht immer ein Symbol und dann weißt du, ob das ein Diesel oder ein Benziner ist. Aber abgesehen davon siehst du es auch am Drehzahlmesser und du hörst es auch am Motorgeräusch.
Nee, ich höre das ganz sicher nicht am Motorgeräusch. Und den anderen Tipp, also pass auf, ich gehe ans Handschuhfach und hole erstmal hier das Bedienheft raus und gucke bei Kraftstoff. Und was steht da? Wenn Sie das Dieselmodell haben, nehmen Sie Diesel. Wenn Sie das Benzinermodell haben, nehmen Sie Benzin. Danke.
Manu. Ja. Es gibt übrigens noch eine andere Variante.
Ich habe sie gefunden, die andere Variante.
Ja.
Fahrzeugschein.
Ja, Fahrzeugschein geht auch. Oder aber wenn du hinten, wenn du den Tankdeckel aufmachst, Benziner haben einen kleinen Einfüllstutzen, Diesel haben einen größeren. Und du kriegst den Diesel-Zapfhahn kriegst du nicht in einen Benziner Einfüllstutzen rein. Daran kannst du es auch erkennen, was du hast.
Ja, ich wollte, dass es da steht und ich wollte jetzt nicht irgendwie Ratemann und Söhne machen. Also ich war sauer. Ich habe auf dieser Tankstelle auch wieder Viertelstunde, 20 Minuten gesucht, was ich tanken muss und wollte dann Sixt richtig eine Ansage machen. Dafür kann ja Opel nichts im Prinzip. Sixt kann ja einfach einen Aufkleber hinmachen, da wo er hingehört, nämlich in die Tankklappe, und Sixt hatte zu. Ich konnte mich nicht beschweren. Ja, also das Auto hat irgendwie alles funktioniert, aber ich hatte auch so meine Anfängerproblemchen.
Ja,
ist wie Destination-Hochzeit, ne? Ist wie Destination. Ja,
ich habe auch so ähnliche Erfahrungen gemacht, aber nur im Positiven diesmal. Und übrigens, ich bin jetzt dank der Buchung, ich bin jetzt bei Sixt aufgestiegen. Ich bin jetzt Platinum-Kunde. Diese Buchung war die letzte, die ich brauchte.
Ja. Dank des Navis sicherlich.
Ja.
Ja, ansonsten war die Hochzeit okay, war alles super, alles sehr entspannte Hochzeit. Ich hatte jemanden hier, eine Hörerin vom Bobcast dabei, das war super, die hat mir schön den Rücken freigehalten. Genau, es war einfach auch nett, weil es eine lange Buchung war und zu zweit ist es tatsächlich, dann hat man immer was zu quatschen und alles gut. Und ich bin auf der Rückfahrt vor allen Dingen nicht eingeschlafen, was mir sonst gerne passiert. Aber ansonsten war das jetzt kein großes Highlight. Die war relativ problemlos, die Hochzeit.
Okay.
Ich wüsste jetzt gar nicht, was ich erzählen soll.
Gut, aber ich bin zufrieden, wenn du nicht negativ aufgefallen bist und das womöglich auf mich zurückfällt.
Ja, doch, ich wollte ja generell anfangen, ein bisschen mehr zu verallgemeinern. Das war meine dritte Hochzeit von Schweizern und die sind einfach feierwütiger als wir Deutschen. Das ist so. Also da gibt es überhaupt keine Diskussion.
Ich habe auch zwei Schweizer Hochzeiten gemacht und die waren, also die Partys waren auch jeweils, doch, die waren so ganz ordentlich, muss man sagen.
Ja, ich habe mir so gegen Mitternacht nochmal beim DJ DJ Bobo gewünscht. DJ Bobo wünsche ich mir immer bei Schweizer Hochzeiten und finde die Schweizer ganz toll.
Aha, okay. Ja?
Das war so kurz bevor ich gegangen bin und ich glaube, sie waren dann ganz froh, dass ich gegangen bin. Nein, alles nette Leute, alles super. Ja,
bis wann musstest du denn machen?
Bis Mitternacht, glaube ich.
Aha, okay.
Von wann waren wir da? 22:30 oder sowas vormittags.
Ja.
Aber nach Löbenau ist es ja auch eine Stunde zu fahren. Also wir sind hier um 9 losgefahren.
Ja gut, aber eine Stunde, das ist jetzt ja nun nicht der Rede wert.
Genau. Aber diese Stunde killt dich manchmal, wenn es dann irgendwie nach einem langen Tag 2 Uhr nachts ist oder so, dann muss ich mir auf der Autofahrt ins Gesicht schlagen.
Ja, weiß nicht. Ach, da bin ich immer relativ entspannt. Da freue ich mich eigentlich darüber, dass ich nach Hause komme. Also, oder dass ich vor allem...
Ich bin zu entspannt dann.
Ja. Okay. Ja,
so,
schön.
Aber der langweilige Teil jetzt. Erzähl mal, du warst mit Tim Melzer weg. Wie war's denn?
Tim Raue, mit Tim Raue war ich weg. ich habe meine Gedanken zu diesem Trip noch gar nicht so richtig sortieren können, weil das war relativ viele Eindrücke auf einmal, sodass ich da immer noch dran zu knabbern habe, was da alles passiert ist. Weil es gab einfach so viele Sachen, die für mich neu oder besonders oder anders waren, dass, ja, dass ich das auch noch nicht so richtig auf der Kette habe.
Ja, aber das reicht mir jetzt nicht. Also ja. Du müsstest schon jetzt was auf die Kette bekommen, sonst...
Ja, okay, ich kann es ja versuchen. Ich mache es am besten chronologisch. Also
genau.
Das Erste, was mir passiert ist, ich hatte das schon mal angedeutet in dem letzten Bobcast, der Tim Raue hat für, wir sind zu zweit geflogen, also nur er und ich, und er hat für uns beide einen Business-Class-Flug nach Singapur gebucht. So, das war für mich eine Neuerung und das hat sich von daher als Problem herausgestellt, als dass ich jetzt nie mehr was anderes möchte. Und zwar gar nicht, weil ich jetzt denke, dass man diesen Luxus benötigt, aber ich habe festgestellt, insbesondere wenn es jetzt wie in diesem Fall um Arbeit geht, hat das so krasse Vorteile, das hätte ich nicht gedacht. Du kommst am Flughafen an.
Das heißt jetzt immer...
Ja?
Berlin, München, Business Class.
Nein, das natürlich genau nicht. Also ich glaube, dass sich das lohnt ab so für Flüge ab 8 Stunden oder so. Also in unserem Fall war es so, wir waren 14 Stunden Flug, 2x7 ungefähr. Mhm. Und das geht damit los, dass ich ja immer so ein bisschen Schiss habe, mit Equipment zu reisen. Ich habe das jetzt ganz häufig gemacht und es ist immer gut gegangen, aber in Einzelfällen kam es mal zu Diskussionen. Weißt du, schon beim Einchecken, dass die sagen so, oh, das ist ihr Handgepäck, das kann ich das mal kurz anheben oder machen sie das mal auf oder irgend so ein Quatsch. Und dann bist du ruckzuck da in Diskussionen drin. Als Businesskunde stellst du dich auf einer anderen Schlange an, da wirst du erstmal, guten Tag Herr Hasenau und dein Gepäck, das interessiert die alles überhaupt gar nicht. Ne, da kannst du auch irgendwie mit vier, da könntest du mit 4 Handgepäckstücken stehen, das würde die nicht jucken. Weil,
und da ist auch keine Schlange, oder?
Nein, da ist keine Schlange, gar nichts. Du wirst damit wirklich mit Samthandschuhen behandelt, im Vergleich. Ja. Dann du kannst auch relativ kurz vor knapp kommen, weil Schlange ist für dich passé. Selbst bei den Sicherheitskontrollen wirst du umgelotst. Weißt du, da kommst du immer an die kürzeste Schlange, wirst von allen, ich will nicht sagen auf Händen getragen, aber du wirst im Vergleich wahnsinnig freundlich und zuvorkommend bedient. Dann gehst du sofort quasi mit dem Piloten, gehst du vorne ins Flugzeug rein. Platz ohne Ende, dein ganzes Equipment-Zeug kannst du nach oben in das Handgepäckfach reintun, da kommt auch kein anderer, also du hast quasi dein eigenes Handgepäckfach, weißt du, da könntest du 3 Equipment-Rucksäcke oder Trolleys unterbringen, gar kein Problem.
Ja.
So, geil. Dann kommt der Teil, auf den ich verzichten könnte, den habe ich natürlich gerne wahrgenommen, du hast dich gerade hingesetzt, da sind die anderen noch gar nicht eingestiegen, da steht jemand vor dir mit einem Tablett, Herr Hasenau, darf es ein Champagner sein? Oh, ein Champagner, auch gerne. Das Glas, oder soll ich die Flasche hier lassen? Ne, so geht das los. Dann fragen sie dich, was du für Menü essen möchtest, kannst auswählen und wann du es haben möchtest. Und dann kriegst du, da kommt auch jetzt nichts, das Essen kommt nicht auf diesen Plastikdingern, sondern es wird immer auf dem Teller richtig serviert. Also im Grunde wie im Restaurant.
Und kriegst du auch einen Schlafanzug?
Nee, du kriegst aber so frische, also so Pakete, wo alles mögliche drin ist, von Zahnbürste, Zahnpasta, hier Socken. Du kriegst auch richtig eine richtige Bettdecke im Prinzip und ein richtiges Kissen und nicht diese komischen Gummiteile. Und so, jetzt kommt der entscheidende Punkt. In der Regel sind diese Langstreckenflüge, die gehen ganz häufig über Nacht. Und in der Business Class ist es mittlerweile so üblich, dass diese Sitze, die du hast, die übrigens, du hast nie einen Sitznachbarn, die sind so versetzt, dass du im Prinzip immer für dich alleine bist, du kannst die wirklich komplett flach zu einem Bett ausrollen und auch bei mir mit 1,86 Meter ist das kein Problem. Ich, weißt du, weder am Kopf noch am Bein ecke ich an, ich muss meine Beine nicht, du siehst, du liegst wirklich wie im Bett und ich habe auf jeden
Fall... Moment, Veto, du bist nicht 1,86 Meter.
Laut Pass. Aber ich habe ja einen schiefen Rücken und eine krumme Haltung. Also wenn ich mich aufrichte, bin ich 1,86. Dann aber im Normalfall
dann
immer
1,84. Dann wäre ich ja über 1,90. Nee, bei mir steht im Pass 1,84.
Ja, dann haben sie wohl falsch gemessen bei dir.
Nee, bei dir.
Das kannst du dir aber fürs nächste Mal zur Aufgabe machen und dich mal tatsächlich nachmessen.
Okay. Ja. Okay, und dann liegst du da und
du füllst da
Champagner und...
Ja gut, du, Champagner, drauf geschissen, kann man drauf verzichten, aber dieses Liegen und dass die dich in Ruhe lassen, da kommen auch keine Durchsagen und da kommt auch keiner mit so einem Wagen durchgeschoben und nervt oder so, das passiert dort einfach nicht. Und du kannst dort wirklich in Ruhe schlafen. Und dann kommst du morgens an, im Idealfall, außer in Berlin-Tegel, aber auf allen anderen Flughäfen, kommt dein Koffer auch als erstes aus dem Flugzeug raus, das heißt, du greifst dir den und dann geht's los. Und in diesem Fall war es dann auch tatsächlich so, dass wir an dem Tag, an dem wir angekommen sind, haben wir sofort angefangen zu fotografieren. Da haben wir noch 6 Stunden fotografiert oder so. Und meine Vorstellung, 14 Stunden hinten in diesem auf diesen ganz engen Sitzen zu sitzen, so einen Flug hinter sich zu haben, das ist, weißt du, das war mit Umsteigen und Einchecken. Da geht für so eine Reise mal locker 22 Stunden drauf. Wenn du dann anschließend sofort einen Arbeitstag hast, ich glaube, und Jetlag und alles, dann bist du im Arsch. Ja. Und diese, ich sag jetzt mal so ganz grob 1.000 Euro Aufpreis, wenn du wirklich was Wichtiges vorhast, die würde ich jederzeit sofort wieder investieren, weil das ein, ja, das macht die Reise so was von entspannt, das hätte ich mir nicht so vorgestellt. Ich habe gedacht, das ist so ein, weißt du, so ein purer Luxus, wer hat den längsten, ne? Mhm. Aber, die Vorteile liegen tatsächlich ganz woanders. Das ist einfach, alles geht schnell, alles geht total reibungslos, alles easy.
Ja.
Das ist super.
Ein Freund von mir, der reist irgendwie zweimal im Monat zwischen New York und London hin und her und der fliegt first und da hast du eine richtige Kabine.
Ja, und, genau. Das
kriegst du noch so ein Gute-Nacht-Lied.
Das gab es auch. Wir hatten... Der Tim spekulierte auf den A380, weil das ist, glaube ich, im Augenblick das Flugzeug, wo alle, auch viele Reisende, echt die Ohren anlegen, was dir da sozusagen in der Business und in der First Class geboten wird. Und wir hatten so einen Dreamliner, aber der war für mich, also ich hab wirklich die Ohren angelegt. Mir war das alles nicht klar. Ich habe das vorne auch noch nie gesehen, weißt du, normalerweise steige ich direkt hinten ein. Mir war nicht bewusst, was das für ein Komfort ist, den man dort vorne in so einem Flugzeug genießen kann. Das ist wie ein Hotelzimmer.
Ja. Gut, das war der erste Tipp. Vielen Dank.
Gut, das war der Tipp 1. Also Business Class.
Bisschen teurer Tipp.
Einfach mal das Portemonnaie aufmachen und die Kohle rausholen, raushauen.
Ja, werde ich mir
was
merken.
Was soll's.
Super. Und dann am ersten Arbeitstag, wie muss ich mir das vorstellen? Du bist mit ihm durch die Stadt und hast ihn dann einfach da fotografiert oder habt ihr coole Locations gesucht oder ist er auf den Markt gegangen in Restaurants?
Also er wusste, die Bilder, die Fotos sind ja für ein Kochbuch, also so begleitendes Bildmaterial. Der Fokus in diesem oder in dem Buch sind die Gerichte, die ein anderer Fotograf fotografiert, aber es wird immer so Seiten geben, wo viele kleine Bilder aus Singapur sind oder auch aus Berlin. Ich hatte ihn schon in Berlin fotografiert, das war sozusagen abgehakt, aber er brauchte halt, weil Singapur war für ihn persönlich mal ein Wendepunkt in seinem Kochleben und deswegen war es ihm wichtig, nach Singapur zu fliegen und dort dieses begleitende Bildmaterial sehr reportagig zu fotografieren. Mhm. Und er wusste ungefähr, was er braucht. Also es gibt in Singapur gibt es ein Chinatown, da er asiatisch kocht, bot sich das an, dort so viel zu fotografieren, weißt du, so frisch Fischmärkte und Märkte und frische Gemüsemärkte, das waren so unsere Anlaufpunkte und so ein, zwei andere Restaurants, wo er andere.
Wie riechen deine Klamotten jetzt?
Wie die riechen?
Nach den Fischmärkten?
Nein, die riechen ganz normal. So schlimm ist das nicht.
Okay.
Ja, naja, also es gab jedenfalls so eine Liste. Er hatte sich so ein paar Locations rausgesucht, aber wir hatten gleichzeitig noch einen Fahrer und einen Guide für 4 Tage. Und immer wenn er oder ich was Spezielles wollten, brauchten wir nur dem Guide Bescheid sagen. Ich wusste zum Beispiel, ich wollte unbedingt so Skyline-Fotos haben von Singapur, auch bei Nacht. Und dann hat er gesagt, okay, dafür eignet sich dieses Skybar oder jenes Hochhaus. Und hat er ein bisschen rumtelefoniert und dann klar gemacht, dass wir da oben auf die Dächer konnten. Und
boah, super. Ja, das ist ja ein Service.
Genau, das war ein Service. Den musste man natürlich bezahlen, da diese 4 Tage, diesen Guide. Aber gut, das ist natürlich aber auch, wenn du da was abzuarbeiten hast, ist das natürlich
total
auch alles
sinnvoll.
Gut investiertes Geld. Also das ist da, wenn du dich da um jeden Furz selber kümmern musst, dann gehst du ja unter. Dann musst du ja 2 Wochen da bleiben.
Ich wüsste aber gar nicht, beispielsweise, wenn ich so einen Guide in Berlin haben wollen würde, wo ich den bekomme, ist es, gibt es so nicht Leute, die sowas anbieten?
Naja, das ist ja also super. Da machst du mal eine Stunde Recherche, das ist gar kein Problem. Dieser Guide, den wir hatten, der arbeitet sonst für Filmproduktionen. Ne? Also der kennt die ganzen Locations und ja, genau. Also sowas kriegst du schnell raus, das ist kein Problem. Okay. Ja, so, dann haben wir 4 Tage lang fotografiert. Man muss ja auch immer viel rumfahren, also da brauchst du dann halt auch ein bisschen Zeit und ein paar Sachen sind nachts, ein paar Sachen sind tags gewesen und wie gesagt, es gab so ein paar Termine mit anderen Köchen, die dann so sogenanntes Buddy-Shooting haben wir dann gemacht, wo Tim mit irgendeinem Koch irgendwie zusammen in seinem Restaurant war und dann haben die sich unterhalten, so einfach so aus der Situation raus, so Fotos. Und dann haben wir noch einen Tag gehabt für
Und ihr wart aber dazwischen immer Essen. Wie sah denn das Essen aus mit Sterneköchen?
Ja, am Anfang habe ich das nicht ganz begriffen, was vor sich geht. Am dritten Tag habe ich es dann verstanden. Das war aus meiner Sicht, am Anfang war es absurd. Wir sind angekommen und wir sind in ein Hotel gefahren, das heißt Raffles. Das war ein Hotel, was einen persönlichen Bezug zu ihm hat. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob er dort gearbeitet hat, aber ich glaube, dort hat er einmal ein Gericht gegessen, was für ihn ausschlaggebend war, und sozusagen eine neue Richtung in seiner Kochkunst einzuführen. Oder irgendwie war das ein Wendepunkt in seinem Leben. So, dann haben wir uns dort mittags am ersten Tag, nachdem wir direkt angekommen sind, ins Raffles reingesetzt. Ein gutes Restaurant. Ob die einen Stern haben, weiß ich nicht ganz genau, aber wirklich ein gediegenes, gutes Restaurant.
Entschuldige mal bitte. Das ist selbstverständlich, das brauchst du nicht sagen. Wenn du mit einem 2-Sterne-Koch, dann wird der ja nicht an der Dönerbude.
Wir haben ja auch bewusst viel auf so Foodmärkten, weißt du, auch so hier mit Garküche und so. So Straßen, Streetfood haben wir ja auch viel gemacht. So, aber da sind wir jedenfalls in dieses Hotel rein, sitzen da zu zweit an dem Tisch, so ein leicht skurriles Pärchen, weißt du? Wir sind beide jetzt nicht so die Anzugträger. So, also marschieren da ein. Und dann bestellt er erstmal 8 Gerichte. Ich dachte so, kommt noch wer? Was ist hier los? Passiert hier irgendwas, von dem ich nichts weiß? So, und dann sehe ich, dass irgendwie die Kellner da richtig ins Turnen kommen. Da wird dann plötzlich die Ente wieder tranchiert am Tisch und die brachten Teller um Teller und der ganze Tisch war voller Essen. So, und dann haben wir da von allen Tellern gegessen, aber ich sag jetzt mal vielleicht 20% und 80% blieb über, ne? Aber dann hat er auch gesagt, hier, wenn jemand das haben möchte, ist kein Problem, ich musste das aber alles probieren. Und dann dachte ich noch so, okay, alles klar, vielleicht war er lange nicht hier und jetzt ausgehungert und musste mal ganz kurz Input haben irgendwie. Aber so ging es weiter. Also es war 2 bis 3 Mal am Tag waren wir essen und immer einmal die Karte hoch und runter. Dazu immer verschiedene Flaschen Wein, weißt du, verschiedene Sorten, auch alles probieren. Und das war ihm irgendwie wichtig, dass er in dieser kurzen Zeit sich einen guten Überblick verschafft und so viel Input, also Essens-Input bekommt, wie es nur geht. Und wenn das bedeutet, dass man einmal sagt, ich nehme einmal alles von der Karte, dann war das so. Das ist etwas, was ich erstmal lernen musste.
Logisch, ne? Ist ja logisch irgendwo.
Ja,
und wenn es dein Beruf ist und das ist ja, wir gucken uns auch mehr als 3 Bilder am Tag an.
Ja, genau, das ist richtig. Genau, wenn jetzt irgendjemand zu mir sagt, ey, das hast du diesen Fotografen gesehen, guck dir den mal an, das reicht mir auch nicht, wenn ich ein Bild sehe. Ich muss eine Strecke sehen und ich weiß so, um mir ein Urteil über das Gesamtwerk sozusagen zu verschaffen. Da reicht es nicht, sich 2 Bilder anzugucken. Genau, so muss man das verstehen, aber am Anfang hat es mich irritiert. Ich dachte so, was passiert hier? Was ist hier los? Ja, und genau, dann haben wir, wie gesagt, die 4 Tage fotografiert. Der 5. Tag war ein Post-Production-Meeting. Das bedeutet, ich habe die Bilder gezeigt und da muss ich sagen, ist jetzt dieser spezielle Kunde ist einfach ein Traum. Der ist sehr fokussiert, der kann sich extrem schnell entscheiden und der schiebt auch nichts auf. Ich habe ihm gesagt, ich schicke dir eine Galerie zu, da sind dann irgendwie 600 Bilder drin, such dir das Beste aus. Er hat gesagt, so ein Unfug. Wir setzen uns jetzt hier hin, gehen essen, du bringst deinen Laptop mit, ich suche mir 50 Bilder aus von den 4 Tagen und dann haben wir das. Was sollen wir hier jetzt groß rumlamentieren? So, was echt? Du willst das jetzt? Ja, klar. Dann ist der kurz an meinen Laptop gegangen, ich habe ihm erklärt, wie man im Lightroom, wie man da Markierungen setzt. Dann hat er sich irgendwie 60 Bilder ausgesucht, hat den Laptop zugeklappt und hat gesagt so, okay, alles klar, jetzt können wir uns an den Pool legen. Ich dachte so, okay, willst du nochmal, vielleicht nochmal in Berlin, soll ich dir nochmal ein paar, nein, will ich nicht. Ich will nichts mehr sehen, ich habe die 60 Bilder. Vielen Dank, super, alles klar, erledigt. So, okay, ja, super. Gut, so soll's laufen.
Ja, so. Bedeutet dann, aber auch, dass du natürlich richtig belichtet hast und nichts mehr fixen musstest. Und,
ja, ich habe natürlich abends, immer wenn wir abends, keine Ahnung, wir waren dann so um 8, 9 Uhr abends fertig, habe ich natürlich immer die Daten sofort gesichert und habe mir schon Favoriten in Lightroom rausgesucht und habe die
ganz Preset grob drüber gezogen.
Preset drüber gezogen, habe die Belichtung korrigiert und diese Bilder hat er auch nur gesehen. Ne?
Ja, alles klar.
Irgendwelche, sagen wir mal, Testfotos oder so, die habe ich ihm überhaupt nicht gezeigt. Das macht auch keinen Sinn.
Ja, ja. Also generell klingt es für mich nach einem Traumjob, den du da abgegriffen hast.
Ja, das war ein Traumjob, ja, das kann man nicht anders sagen. Ja, da habe ich...
Großer Neid.
Ja, da habe ich echt Glück gehabt sozusagen. Das war ein Traumjob.
Ja.
Also wenn irgendjemand noch andere Jobs dieser Art hat, ich bin da jetzt, also wie gesagt, ich habe da jetzt so meine Erfahrungen gesammelt, ich würde das jederzeit wieder machen. Immer her damit. Ja.
Glaube ich sofort. Ja. Glaube ich sofort. Ja, und jetzt Jetlag, du bist seit gestern wieder da, ne? Gestern.
Ich bin gestern Morgen wieder gekommen, genau, ohne Koffer.
Ja, aber du hast ja geschlafen auf dem Rückweg.
Ich habe geschlafen auf dem Rückweg, richtig. Von daher ist das mit dem Jetlag auch nicht so ein Riesenproblem. Ich bin jetzt heute Morgen, ich bin um 6 aufgestanden, länger ging nicht. Und so ab 5, 6 Uhr abends werde ich auch echt müde. Aber das ist okay. Also das ist in 2 Tagen weg und das ist kein Thema. Ja. Genau. Es war jetzt aber so, ich bin vor ein paar Wochen nach Zürich geflogen. Da wurde mir erstmal mein Koffer, ich hatte da Stative und Blitze drin, damit war wohl der Zoll nicht einverstanden. Also ich muss jetzt dazu sagen, der Koffer, der eingecheckt wurde. Ne? Da hatte ich, da waren keine Kameras drin, aber so Stative und Blitze. Den haben sie mir aufgebrochen, weil die zu dämlich waren. Das hat so einen sogenannten TSA-Lock, das heißt, dass du am Flughafen können die bei Sicherheitskontrollen, müssen die nicht den Zahlencode kennen, um das Schloss zu öffnen. Da haben die so einen Spezialschlüssel für. Aber irgendwie haben die das nicht auf die Kette gekriegt und haben mir die Schlösser aufgebrochen, sodass ich dann aus Zürich mit einem komplett, mit einem Koffer zurückkam, den man nicht mehr zumachen konnte. Das musste ich reklamieren, das hat 2 Stunden am Flughafen gedauert. Und dann war der irgendwie 3 Wochen jetzt unterwegs in der Reparatur, weil das übernimmt dann die Airline irgendwie. So, der war also weg. Dann hatte ich noch einen zweiten Koffer, jetzt für Singapur. Da hat alles gut geklappt, bis auf den Rückflug in Berlin angekommen. Und ich stehe an dem Band und es dreht sich und es dreht sich und mein Koffer kommt nicht. Zum Schluss zirkelt da noch ein Koffer, der genauso aussieht wie meiner. So ein, weißt du, so ein silberner Remover-Koffer. Und dann kommt ein Typ zu mir, aber es war nicht meiner, weil da war ein Lufthansa-Zeichen drauf. Und dann kommt so ein Typ zu mir und meinte so, es kommen keine Koffer mehr, Sie können jetzt nach Hause gehen. Wenn Ihrer nicht da ist, dann ist er weg. Ja, so, oh nee, das kann jetzt ja wohl nicht wahr sein. Und dann bin ich wieder zu diesem Kofferservice da in Tegel marschiert, habe meinen Koffer als verlustig gemeldet und die meinten so, ja, Sie kriegen einen Anruf, dann der nächste Flug aus Abu Dhabi kommt heute Mittag, vielleicht haben Sie Glück und der ist schon dabei. Da hatte ich zwar nicht meine Daten drin, aber da hatte ich schon mal die Festplatte drin und also da waren schon ein paar Sachen, die ich jetzt echt dringend brauchte. Ja. Und dann ruft mich jemand an und sagt so, sind Sie, Herr Hasenau, kann es sein, dass wir heute gemeinsam aus Abu Dhabi zurückgeflogen sind? Ich so, es kann schon sein, also ich bin jedenfalls gekommen. Ja, ich habe wohl Ihren Koffer, ich muss den mit meinem verwechselt haben. Und ich habe bei mir extra so Aufkleber drauf gemacht, also so Namensaufkleber von außen, dass man den erkennen kann, weil diesen speziellen Koffer, diesen Alu-Koffer, den haben relativ viele Leute und von außen sehen die alle gleich aus. Ja. Da hat also wirklich so ein Hornochse irgendwie nach dem Flug sich einfach den erstbesten silbernen Koffer gegriffen und ist damit abgehauen, ne?
Ich habe so rotes Geschenkband an meinem Koffer, relativ prominent, das hilft immer.
Ja.
Das ist mein Pro-Tipp für heute.
Ja, ich werde mir da jetzt auch noch was überlegen, um es. Also ich habe dann halt so einen Nils Hasenau Fotografie-Aufkleber drauf, auch keinen kleinen. Und hat aber trotzdem nichts gebracht. Ich muss mir mal irgendwas überlegen, dass das wirklich, dass die Verwechslungsgefahr nicht mehr gegeben ist.
Ja.
Ja. Also lange Rede, kurzer Sinn. Am Abend kam dann ein Kurierdienst und hat den Koffer mir gestern Abend wiedergebracht. Ich war heilfroh.
Ah, sehr gut.
Und, ach so, ja, und parallel am gleichen Tag ist der andere Koffer, der in der Reparatur war, der ist auch zurückgekommen. Das heißt, morgens hatte ich genau gar keinen Koffer mehr. Schon am Abend hatte ich alle meine Koffer wieder.
Ja, so geht's manchmal, ne? Aber praktisch. Ja. Also vom Timing jetzt nicht sehr praktisch, aber herrlich. Ich habe in den letzten Tagen, ich habe ja hier so wahnsinnig Delay mit meinen Hochzeiten. Ich habe jetzt, glaube ich, noch 4 Hochzeiten zu bearbeiten und die ersten Paare schreien. Und nur ganz kurz, ich hatte so bei den letzten Hochzeiten immer das Problem, dass bei einzelnen Bildern sich das Pixelmaß verstellt hat. Was ist normalerweise, fotografiere ich 4:3 und das ist dann so leicht Richtung 16:9 gegangen oder sowas. Und ich habe immer gedacht, oh, okay, da hast du beim Croppen irgendeinen Scheiß eingestellt und habe es überhaupt erstmal gar nicht begriffen, wie das passieren konnte, weil es mir irgendwie immer auch relativ spät erst im Workflow aufgefallen ist. Und gestern Abend beim Durchgucken ist mir aufgefallen, okay, das ist tatsächlich so abgespeichert worden von der Kamera und es sind nur die Bilder, die du in Live-View fotografiert hast.
Ja.
Also auch nicht alle, sondern einige davon. Und heute Morgen bist du noch da?
Ja, ich bin da.
Heute Morgen in unsere fantastische Gruppe, in die Nackt- und Unzensiert-Gruppe reingeschrieben und innerhalb von, ich glaube, 2-3 Minuten war das Problem geklärt. Ich habe nämlich im Videomodus fotografiert, weißt du, wenn du hinten den Schalter auf Video gestellt hast, kann man trotzdem fotografieren. Das war mir gar nicht klar und das muss irgendwie versehentlich passiert sein. Aber in dem Zusammenhang, was für eine fantastische Gruppe, dass man da innerhalb von Sekunden die Lösung hat zu allen praktisch zu allen Problemen.
Kompetente Antworten bekommt.
Wunderbar.
Ja.
Wirklich super.
Aber mich wundert es, dass dir das passiert ist, weil, also ich kenne dieses Problem. Mir war auch klar, dass man aus dem Videomodus kannst du halt so Standbilder machen. Ne? Mhm. Und manchmal komme ich auch unten an dem Live-View-Schalter ist ja Knopf, ist ja dieser kleine Schalter, wo man zwischen Video und Foto umschalten kann. Ja. Wenn mich nicht alles täuscht, fällt mir das aber immer dadurch auf oder daran auf, dass du ja auch schon im Live-View hast du ja schon so eine Art 16:9 Ansicht. Und daran sieht man dann relativ schnell, dass man im falschen Modus ist.
Ja, naja, aber das fällt tatsächlich nicht so sehr auf, glaube ich. Also ich weiß auch nicht, wie dieser Schalter, wie das passiert ist. Und ich fotografiere relativ wenig im Live-View. Also das ist deutlich unter 5% von so einem Tag. Das passiert wirklich nur, wenn ich bodennah arbeite in der Regel. Und darum, ich weiß es nicht. Aber es war übrigens halt einfach nur, ich war gestern Abend verzweifelt hier schon fast.
Ja, das glaube ich. Aber das waren das so Testbilder, die du im Live-View gemacht hast, oder waren das die Fotos?
Das waren schon die Fotos. Also die haben auch immer noch die 6000er Breite, aber die sind dann nicht mehr 4000 hoch, sondern nur noch 3000 hoch. Also man kann aus denen noch was machen. Die muss man halt ein bisschen stärker croppen, dann ist das alles gut. Aber ich wollte dieses Problem halt begreifen.
Ja.
Und ich konnte es auch nicht reproduzieren hier zu Hause, okay. Weil die Schalter alle nicht auf Video standen.
Zum Thema Live-View fällt mir übrigens auch gerade was ein. Mhm. Ich bin gestern, nachdem ich wiedergekommen bin, war ich noch kurz bei Probis. Da hatte ich ein Stativ gekauft, Kleinigkeit. Die hatten aber im Schrank eine D5 stehen. Und ich bin ja D4S-Nutzer und habe nicht mal dran gedacht, eine D5 zu kaufen. Also habe ich wirklich nicht ernsthaft drüber nachgedacht. Aber ich dachte, ich nehme die mal in die Hand. Interessiert mich mal einfach, wie die so ist im Vergleich. Und obwohl ich ja in dem Laden jetzt keine Hochzeit fotografieren konnte, also einen richtigen sozusagen Feldtest machen konnte, sind mir sofort 3 Sachen aufgefallen, die ich echt gut finde, wo ich kurz, ich bin nicht ans Überlegen gekommen, ob ich die jetzt mal kurz eben mitnehme. Das Scheißding kostet 7000 Euro, das kann ich mir nicht leisten. Aber es gibt da wirklich für mich ganz persönlich wirklich nennenswerte Verbesserungen. Zum einen, die liegt richtig gut in der Hand, noch besser als die D4, die auch schon gut ist.
Ja.
Das zweite ist, dass die jetzt so ein Touchscreen hat und das ist mega angenehm. Wenn du mal jemandem Bilder zeigen möchtest, weißt du, wie beim iPhone, flickerst du einfach so durch oder kannst durch so eine Pinch-Bewegung kannst du reinzoomen oder mit einem Doppeltipp drauf. Also im Grunde wie ein iPhone.
Und du kannst damit auch fokussieren, ne? Meine ich im Livestream?
Ja, doch, ich glaube. Habe ich nicht gemacht. Aber ich glaube, das geht. So. Und das Entscheidende, das ist ein ganz kleines Detail. Aber das finde ich, ist für meinen Workflow, wäre das mega geil. Wenn du hinten auf Live View drückst, dann ist sofort das Bild hinten da. Und du kannst die Belichtung, weil ich stelle ja die Belichtung immer über Live View ein. Und bei meiner D4S und auch bei der D750 ist so, wenn du Live View drückst, dann dauert das so mal eine Sekunde, aber es kann auch mal 2 oder 3 Sekunden dauern. Ich weiß nicht genau, warum das manchmal schneller, manchmal langsamer geht, aber es ist doch durchaus ein größerer Delay, so zwischen Knopfdruck und Live View wirklich sehen. Und bei der D5 ist das quasi weg, du drückst hinten den Knopf und zack ist das Bild hinten da.
Und aber ich meine, Sam Hurd hat gesagt, dass die 5D Mark IV dann noch besser ist als die D5.
Ah ja?
Also auch gerade beim Schießen im Live-View ist das Bild halt, du kennst es, du schießt, wird schwarz, das Bild kommt. Und da soll die Canon noch deutlich stärker sein als die D5.
Ja, okay, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich habe die Mark IV noch nie in der Hand gehabt. Aber ich weiß zumindest, dass im Vergleich zur D4S ist die D5 so klar im Vorteil, was dieses Live-View angeht, dass ich, würde mein Kontostand es zulassen, hätte ich die gestern gekauft. So.
Ja. Aber die hat immer noch diesen Kartenblödsinn, ne? Mit, wie heißen die, QVC-Karten?
Nein. Ja. Nee. Du kannst beide, also es gibt zwei Modelle, zwei Varianten der D5. Das habe ich gestern alles im Laden erfahren. Die kosten auch beide exakt das gleiche. Entweder du hast zweimal CF oder zweimal XQD.
Ja. Ah, XQD, nicht QVC. Ja.
Nicht QVC. Wobei ich persönlich von den XQD-Karten total überzeugt bin. Also ich benutze die gerne.
Ja, ist aber Strafgebühr. Das ist doch Quatsch.
Die sind günstiger geworden. Die sind nicht mehr so absurd teuer, wie sie mal waren.
Ja, na gut. Ich sag die, in 10 Jahren spricht davon keiner mehr.
Ja, das mag sein. Aber wir leben ja im Hier und Jetzt und nicht in 10 Jahren.
Ja, aber wenn du dir eine Kamera für 7.000 Euro... Also würdest du die nochmal mit QVC nehmen?
Ja, würde ich.
Das finde ich mutig. Also, ja, weil ich glaube wirklich, das wird sich nicht durchsetzen. Das ist so wie die MD früher bei, was hieß die MD? Ja. Und dann wirst du die nicht mehr los.
Was soll ich dazu jetzt sagen? Ich finde es aber trotzdem gut. Also ich bin einfach überzeugt von diesen Karten. Ob die jetzt irgendwie am Markt noch... ich glaube, dass die gar nicht dafür vorgesehen sind, sich durchzusetzen, um anschließend in jeder Kamera zu sein. Sondern ich glaube, dass das sozusagen so eine Art... ist im Augenblick so eine Art High-End-Karte. Und die ist halt für eine Nische produziert worden. Und ich glaube, die hatten oder haben... Vielleicht hatten sie mal irgendwann den kühnen Traum, dass diese Karte mal alles ersetzen könnte. Aber ich glaube, davon haben die sich schon vor Jahren verabschiedet und festgestellt, die wird nur in einer ganz kleinen Anzahl von Kameras drin sein. Du, ist aber auch vollkommen Wurst. Ich finde die Karten gut. Stimmt. Und ich, so, Ende Gelände. Und ich mache mir da jetzt nicht so Sorgen, ob die noch in 10 Jahren produziert werden oder nicht, sondern ich, selbst wenn ich heute eine D5 kaufen würde, was ich ja nicht tue, wüsste ich ja, dass ich die nicht in 10 Jahren auch noch damit fotografieren würde. Und wenn die, und wenn die mir jetzt 4 Jahre gute Dienste leisten würde und dann wäre doch alles in Ordnung. Dann hätte ich 4 Jahre lang damit Geld verdient und dann kann man sie auch, im schlimmsten Fall schmeißt du sie halt weg. So, dann, aber dann hat sie dir halt einfach teure Dienste gelassen. Alles gut.
Richtig.
So, das sehe ich ganz pragmatisch.
Ganz pragmatisch, der Nils, herrlich. Unser Bobshop.
Ja, der Bobshop.
Voll.
Der Bobshop ist voll. Ausverkauft. Kein Platz mehr frei. Nada, niente.
Kein Platz mehr frei. Ja. Und völlig wertfrei möchte ich sagen, wir haben mehr Männer.
Tatsächlich.
Das ist völlig wertfrei, sage ich das.
Aber es können ja nicht viel mehr sein.
Nochmal?
Es können ja nicht viel mehr sein.
Nein, nicht viel mehr, aber ist ein von Männern dominierter Workshop.
Ja, okay. Gut. So oder so, ich freue mich sehr darauf und
wunderbar.
Ja, wir stecken jetzt echt schon so ein bisschen in den Details, ne? Und werden jetzt die Tage auch den Sack zumachen, dass dann wirklich alles, sagen wir mal, geregelt ist und ich will jetzt nicht sagen, bis ins Detail durchorganisiert, aber so, dass wir dann schon mal wirklich, dass der Ort dann wirklich klar gebucht und bezahlt ist und dass das nimmt jetzt richtig Formen an gerade.
Ja, was mir ganz wichtig ist, dass Leute, die Interesse daran haben, da oder wirklich gerne mitkommen würden, uns einfach auch nochmal eine E-Mail schreiben und wir eine Warteliste eröffnen. Weil es kann durchaus sein, dass irgendjemand krank wird und dann kann man da austauschen und dann.
Genau, also dass jetzt vielleicht doch noch einer Gelbfieber bekommt oder so, das ist natürlich wirklich nicht ausgeschlossen.
Genau.
Und da wollen wir uns ja auch kulant zeigen. Also wenn dann jemand anders mit möchte und da kann einfach ein Platz getauscht werden oder so, dann haben wir damit ja nun wirklich kein Problem.
Überhaupt nicht, genau. Ja. Das wollte ich gesagt haben. Und dann, ich bin in anderthalb Wochen bin ich auf Mallorca für eine Woche und ich hänge da extra noch ein paar Tage ran und würde mir dann mal tatsächlich ein paar Finken angucken. Heißt es Finken? Finkas. Finken, ein paar Finken angucken. Genau, und ein paar Locations. Dann haben wir das auch vom Tisch dann hoffentlich bald.
Ja, ja, prima. Ich freue mich drauf.
Genau. Und der zweite Punkt, wir wollten, das haben wir vor 3 Monaten, glaube ich, versprochen, im November, Dezember nochmal ein Get-Together machen, oder?
Ja, das wollten wir. Ich glaube, wir haben gesagt Dezember. Wir müssen uns jetzt allerdings nochmal auf ein Datum einigen. Oder das willst du jetzt nicht hier machen, oder? Wollen wir jetzt hier diskutieren? Nee,
das will ich jetzt nicht machen. Und Dezember finde ich schwierig. Also, du weißt, Weihnachtsfeiern.
Ja, aber...
Vielleicht schaffen wir Ende November.
Wir können...
Oder ist das zu knirsch?
Ich gucke gerade in meinen Kalender hier. Ich bin im November. Also, du bist auf Mallorca. Ich bin nochmal kurz auf Teneriffa. Ich habe mir übrigens überlegt, auch die Insel Teneriffa werde ich mir ganz unter dem Gesichtspunkt des Uncle Bob Shops mal angucken, ob das in Zukunft auch was wäre, was für uns in Frage käme. Wenn man schon mal da ist, ne? Kann man ja mal gucken.
Ja, natürlich, natürlich. Übrigens, große Sorge, ich hoffe, Air Berlin fliegt noch. Ne? Hast du jetzt Air Berlin gebucht nach Teneriffa? Das sieht ja echt nicht gut aus. Da werden andauernd Flüge storniert. Und ich wollte eigentlich für den Bob-Shop auch Air Berlin natürlich buchen.
Ja, ach, das können wir problemlos machen. Das können wir machen.
Ja, also ich habe jetzt von ein paar Leuten gehört, dass da kurzfristig deren Flüge einfach storniert wurden.
Du musst ja allein von da, guck mal, wir werden früher anreisen als die Teilnehmer. Und selbst wenn ein Air-Berlin-Flug von uns nicht geht, deswegen haben wir uns ja auch bewusst für Mallorca entschieden. Mallorca ist ja wahrscheinlich echt, oder Palma ist wahrscheinlich das Reiseziel, was am häufigsten von Deutschland aus angeflogen wird. Da sitzen wir, glaube ich, 4 Stunden später in einem anderen Flugzeug, was nach Mallorca geht. Und dann, also da mache ich mir echt überhaupt keine Sorgen.
Ja. Nein, nicht, dass die Flüge irgendwie in der Insolvenzmasse verschwinden.
Ach so, meinst du das? Ja, dann, wie gesagt, dann fliegen wir halt mit irgendwas anderem. Da fliegen doch alle Airlines hin. Da mache ich mir echt keine Sorgen.
Ja. Okay, aber das Get-Together werden wir einen schönen Termin finden.
Genau, auch wieder während der Woche, ne? Vielleicht irgendwie so einen Dienstag oder Mittwoch. Ja. Und ja.
Und irgendwas Exquisites. Irgendwas, was ein bisschen nobler ist. Du bist ja jetzt auch da einfach geschult. Wollen wir nicht, frag doch mal Tim, ob wir in seinem Restaurant was machen können.
Ja, genau, am Dienstagabend.
Genau, so für 30 Fotografen.
Ja, und du machst aber anschließend sauber, dass das am Tag darauf wieder für die anderen Gäste uneingeschränkt zur Verfügung stehen kann.
Ja, darum mache ich mir weniger Sorgen. Ich mache mir mehr um die Getränkerechnung Sorgen.
Ja, das könnte sein. Ich glaube, ich habe hat's erzählt. Ich glaube, er hat 1200 Weine oder so. Also unterschiedliche lagert er bei sich.
Ja. Und ein Bier. Ich weiß nicht.
Oder kein Bier.
Ist wahrscheinlich kein Bier. Ja, also ich wollte nur sagen, wir werden das demnächst angehen, das Thema. Und dann hoffe ich, viele Menschen zu treffen dort.
Ja, ich auch.
Sehr gut.
Was haben wir sonst noch auf der Agenda für heute?
Ich habe keine Ahnung. Bob-Shop haben wir. Bob-Shop.
Ja. Okay. Nein, ich hab sonst auch nichts, aber ich habe zum Abschluss noch eine kleine Überraschung. Ich habe, damit können wir nämlich jetzt, haben wir heute so viel über Singapur und über Köche und so geredet. Ich würde das jetzt gerne noch auf die Spitze treiben. Ich habe mit Tim Raue ein Interview geführt.
Ah, super.
Weil ich nämlich glaube, dass das sind zwar zwei vollkommen unterschiedliche Branchen, in denen wir arbeiten. Also einmal Spitzengastronomie, Spitzenfotografie.
Ja.
Und trotzdem sind das zwei, ich sag mal, zunächst mal handwerkliche Berufe mit einem hohen kreativen Output. Ja. Beide müssen irgendwie, zumindest wenn sie davon leben wollen, wirtschaftlich arbeiten. Sie müssen kreativ sein. Sie haben es mit wechselnden Kunden zu tun. Das heißt, es gibt meiner Meinung nach wirklich viele Parallelen zwischen einem kreativen Koch und einem kreativen Fotografen. Und da jetzt mit Tim Raue ich sozusagen den tatsächlich in Deutschland im Grunde besten und erfolgreichsten Koch sozusagen neben mir sitzen hatte, den es überhaupt gibt, dachte ich, warum nicht mal einfach den Besten fragen und von den Besten lernen. Und da habe ich nochmal so ein kleines Frage- und Antwortspiel gemacht. Das dauert ungefähr eine halbe Stunde. Und ich habe es mir schon angehört, wer dort zuhört, der kann wirklich sehr, sehr viel lernen und wird wahrscheinlich zu sich selber auch Parallelen finden.
Ja, es super. Geht, wie, es geht wie zwar alt ist denn der Tim?
Wie alt er ist?
Ja?
42.
Um so eine 42. Ah, ja. Okay.
Ja.
Ja, genau. Spannendes Alter.
Also, ich bin nicht so viel zu Wort gekommen. Er ist nämlich sehr eloquent. Yeah. Das heißt, die können sich alle freuen.
Das finde ich schon mal sympathisch.
Ja, ich quatsche diesmal nicht so viel. Aber wirklich, mein Tipp ist, genau hinhören. Das ist eine echt, das ist eine einmalige Gelegenheit, so jemandem einmal an den Lippen zu hängen. Und ja, ich glaube, es ist ganz gut geworden.
Super, ich freue mich drauf. Und wir wollten uns die Woche nochmal treffen, ne? Und richtig Bob-Shop-Planung machen.
Wir treffen uns, deswegen schlage ich vor, wir haben auch, obwohl wir gar nicht groß über irgendwas gequatscht haben, haben wir uns schon wieder verquatscht. Wir legen jetzt auf, hören uns noch schnell das Interview an und dann finden wir noch einen Tag, an dem wir uns treffen können.
Super, und nächste Woche sind wir wieder voll im Turnus, wie immer.
Ja, da sind wir wieder voll im Turnus.
Hammer! Nils.
Ja,
dann Manuel. Geh heute mal früh zu Bett. Ich freue mich auf das Interview und wir sehen uns.
Alles klar.
Quatschen.
Ja. Bis dahin, Manuel.
Bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.
Tschüss. I'm gonna need someone to help me. I'm gonna need somebody's king. I'm gonna need someone to hold me down. I'm gonna need someone to care. I'm gonna rise and shake my body. I'll start pulling out my hair. I'm gonna cover myself with the ashes of you, and nobody's gonna give a damn. Son of a bitch!
Gut, so, also ich fasse zusammen, Abu Dhabi, 12:30 nachts, Tim Raue, ein vielbeschäftigter Mann, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, um dich hier zu besuchen, die einzigen 20 Minuten, die du überhaupt Zeit hast in deinem Leben, um hier schnell noch sozusagen für deinen Lieblingspodcast, den Bobcast, für uns ein paar Fragen zu beantworten. Ich habe hier auch eine Runde Gin Tonic geschmissen, also für mich, für dich nicht, du trinkst Wasser. Tim, du bist ein Koch aus Berlin und obwohl wir eigentlich hier immer über Fotografie reden, finde ich, gibt es viele Parallelen zwischen deinem Beruf und beispielsweise meinem Beruf. Du bist, wie kann ich mir das vorstellen? Wenn ich mir vorstellen würde, du bist beim Militär, dann wärst du ein hochdekorierter General. Du hast zwei Michelin-Sterne. Dein Restaurant wird in den besten 50 Restaurants der Welt gelistet. Und wie ich von dir gelernt habe, ist das noch die viel wichtigere Auszeichnung sozusagen. Welcher Platz bist du?
In diesem Jahr, also 2016, auf Platz 34, wobei das im Endeffekt egal ist. Alles zwischen 11 und 50 ist eine Gemengelage, die sich jedes Jahr ändert. Wichtig ist nur, dabei zu sein.
Ja, sehr gut. Welche Pizzen serviert ihr? Was ist deine Lieblingspizza?
Also es gibt tatsächlich, auch wenn du das jetzt natürlich sehr humoristisch darstellen wolltest, eine Pizza bei uns. Es gibt eine japanische Pizza aus einem knusprig gebratenen Blätterteig, obendrauf ein Rettich mariniert mit japanischer Mayonnaise und darauf dann wiederum roter Thunfisch als Sashimi geschnitten, mit Thai-Chili aromatisiert und mit Wasabi-Sesam dekoriert.
Okay, die Richtung ist klar. Also du kochst asiatisch, aber du hast es gerade schon so gut beschrieben. Wie kommt man darauf? Also ich verstehe das nicht. Ich kenne mich auch in der Kochwelt nicht auf, aber wie kommt man auf sowas?
Das ist immer ganz schwierig, das zu erklären. Im Endeffekt kommt auch auf die Frage, wie sind Sie dazu gekommen, solche Gerichte zu entwickeln? Natürlich liegt die Basis darin, ich habe eine Ausbildung in Deutschland als Koch gemacht. Das hat natürlich nicht für das geholfen, was ich heute bin. Es hat aber ein Grundwissen vermittelt, französisch-deutsche Küche. Dann habe ich ein paar Jahre häufiger in Asien verbracht und bin dort einfach... Ja, ich bin der asiatischen Küche verfallen, wobei ich sagen muss, den asiatischen Küchen. Denn das, was ich heute koche, ist ein Mix aus thailändischer Aromatik. Die thailändische Küche ist sehr süß, scharf, sauer, hat viele Kontraste. Dem japanischen Purismus in keiner Küche findet man, ja, allgemein bei den Japanern natürlich eine absolute Perfektion, was das Grundprodukt angeht. Ob sie nur eine Jeans machen, einen Apfel züchten oder... dann versuchen, Kameras zu bauen. Und schlussendlich natürlich für mich die wichtigste aller Küchen, die kantonesische, die chinesische Hochküche, die unglaublich simpel ist und unglaublich lecker. Und das versuche ich umzusetzen. Und um auf deine Frage von vorhin oder deine Einleitung zu kommen, was verbindet Kochen und Fotografie? Natürlich vor allen Dingen absolute Präzision, sich mit die Technik zu beherrschen, also wirklich ein Meister der Technik zu sein und dann aber eine Einzigartigkeit zu definieren über den Individualismus. Das ist beim Fotografieren meines Erachtens der Blick, den die jeweilige Person hat, und beim Kochen ist es die Kombination aus Zutaten und Aromen, um daraus neue einzigartige Gerichte zu bringen. Und beides hat gemeinsam, dass es extrem visualisierend ist und dass sich die Welt einfach in den letzten 50 Jahren extrem dahin bewegt hat. Es geht absolut um das Visuelle. Das spielt leider manchmal auch eine viel größere Rolle, als es dann die Substanz oder bei mir im Kochen der Geschmack ist.
Tim, das war schon mal eine Mörderantwort. Was mich an der Stelle viel mehr interessiert, du hast das gerade schon gesagt, ich sehe ja auch die Parallelen. Wir beide machen im Grunde ein Handwerk, also sowohl der Fotograf als auch der Koch. Es ist ja auch, Koch ist ja im Grunde ein Handwerksberuf, kannst du ja lernen, ne? Mhm. Und jetzt bist du aber nun wirklich außerordentlich erfolgreich. Also,
na, das ist immer eine Definitionsfrage. Also man muss ganz klar sagen, Erfolg ist natürlich das, was aus einem gemacht wird und das, was die Medien auch gerne aus einem machen. Ich sehe das durchaus extrem realistisch und bin jemand, der mit beiden Füßen auf dem Boden steht. Und für mich bedeutet zum Beispiel Erfolg, wenn ich irgendwann so viel Geld hätte, dass ich nicht mehr arbeiten muss. Das sehe ich aber leider noch nicht.
Ja, okay, gut. Aber dennoch, dann sagen wir mal einfach nur, du bist erfolgreich in dem, was du tust. Es ist ja dann nicht so, dass du in Kreuzberg irgendwie eine kleine Dönerbude hast oder so, sondern du bist nun wirklich erfolgreich. Was mich interessiert ist, weil wir das auch schon mal diskutiert haben, glaubst du, dass du über ein außergewöhnliches Talent verfügst, was sozusagen nur du hast und was dich so durch die Decke schießt, oder und das ist meine persönliche Vermutung einfach, dass du auch vom Typ her, dass du einfach ein sehr konsequenter Mensch bist, der sehr fleißig ist, sehr viel arbeitet und sozusagen die Summe aus dieser, also mal die richtigen Entscheidungen im richtigen Augenblick getroffen und immer konsequent daran zu bleiben, dass das im Grunde vielleicht eher der Weg des Erfolges ist?
Ich glaube, dass es grundsätzlich wichtig ist, dass man tatsächlich in dem, was man macht, über ein gewisses Talent verfügt. Also ich wäre zum Beispiel ein ganz, ganz schlechter Landschaftsgärtner geworden. Das wurde mir auch mal suggeriert, dass das was für mich sein kann, weil ich einfach auch überhaupt gar keine Passion, überhaupt keine Verbindung zu Pflanzen habe.
Ja, da muss ich mal ganz kurz einhaken. Ich war früher beim Arbeitsamt und der Computer hat mir empfohlen, ich soll Besenbinder oder Hebamme werden. Weißt du, okay. Zu Schulzeiten.
Also genau, da war ich auch und bei mir waren es Maler, Lackierer, Landschaftsgärtner oder Koch. Wobei ich natürlich sagen muss, Hebamme ist eine harte Nummer. Das, das hätte dir in meiner Schulzeit monatelange, wie heißt es heute, Mobbing eingebracht. Genau. Nein, also ganz klar, ich habe das Glück gehabt, dass dann tatsächlich beim Kochen ich gemerkt habe, ich habe ein gewisses Talent. Es hat aber sehr lange gedauert, bis ich das für mich selber auch einordnen konnte. Ich hatte nämlich eher das Talent zu organisieren, zu strukturieren. Für mich basiert alles, was ich mache im Leben auf den Grundsäulen. Das ist Ordnung, Sauberkeit, Disziplin und Fleiß. Ja. Und darauf kommt dann im Endeffekt Kreativität, Individualität. Und ich finde, dass wenn die Grundsäulen nicht stehen, wenn man nicht auch daran arbeitet, ständig die Automatismen zu verbessern, dann lahmt alles, was dann da drüber kommt. Und das ist im Endeffekt wie beim Hochleistungssport. Das wird jeden Tag trainiert, um Automatismen zu generieren. Aber in den letzten 5%, die 95, können wir fast alle erreichen, wenn wir wollen, mit aller Macht, für eine gewisse Zeit. Aber die letzten 5%, das ist dann unglaublicher, unbändiger Fleiß, vielleicht auch schon übersteigerter Ehrgeiz, etwas besonders gut zu machen. In meinem Fall ist der Antrieb einfach immer gewesen, ein existenzieller Überlebenswille. Ich komme aus einfachen Verhältnissen, habe mir das alles erarbeitet. Und für mich ist ganz, ganz wichtig gewesen, jeden Tag im Endeffekt so zu arbeiten, dass ich nie wieder zurückfallen kann. Ja. Auch wenn mir natürlich über die Jahre bewusst geworden ist, dass ich schon so viele Stufen hochgeklettert bin, über so viele soziale Schichten mich bewegt habe, dass der Abstieg oder der Absturz gar nicht so schlimm hätte sein können. Aber der Antrieb ist einfach zu groß gewesen. Ist er heute noch, nur hat er sich jetzt auf eine andere Ebene bewegt. Und mittlerweile bin ich halt nicht nur Koch, sondern halt auch Restaurateur.
Genau, ich glaube auch, dass der wichtigste Motor zum Erfolg ist immer sozusagen dieser eigene Zug nach vorne. Mhm. Ne? Und das hat man oder das hat man nicht. Also
was ich dabei ganz wichtig finde, und das ist halt auch was ich bei den nachfolgenden Generationen sehe, ist, dass viele das Problem haben, dass sie sich nur über die Anerkennung anderer definieren. Also man postet zum Beispiel irgendwas auf Instagram und misst seine eigene Leistung nicht an der Leistung, die man vollbracht hat, sondern an den Likes und Dislikes. Und das ist was ich früh begriffen habe, dass man sich davon absolut frei machen muss. Also so wie dir jemand oder mir gesagt hat, das war das beste Essen meines Lebens. Das war genauso unrealistisch wie die andere Seite, wo es hieß, so miserabel habe ich noch nie gegessen. Und das ist wichtig, das Mittlere auszu tangieren und dann zu wissen, okay, ich verbessere mich stetig. Aber was ich ganz elementar finde, ist nicht darauf zu bauen und dann auch zu glauben, wenn dir jemand 2 Sterne gibt, dass du 2 Sterne wert bist, sondern für sich selber zu wissen, es gibt 3, also kann das eigentlich nicht mein Endziel sein und das ist nicht relevant für mich, was die anderen meinen, sondern was ich selber leisten will. Und ich bin immer und permanent glücklicherweise noch unzufrieden.
Ja, das ist sehr schön. Und du hast gerade von Dislikes gesprochen. Kriegst du auch manchmal harte Kritik? Wie gehst du damit um? Also am besten ausblenden, so tun, als wenn es die nicht gäbe, drauf eingehen. Was machst du? Wie gehst du mit der Situation um?
Na, es gibt ja bei uns verschiedene Möglichkeiten. Gastronomie bedeutet, dass man mit Menschen zu tun hat und man hat einen sehr direkten Kontakt. Und es gibt dann auch Gäste, die sehr schnell äußern, wenn sie eine Unzufriedenheit haben, wenn ihnen zum Beispiel das Essen zu scharf ist. Und dann kann man natürlich im Menü daran arbeiten und kann gucken, dass man Chilis, die man noch drauflegt oder Schärfe, die in den kommenden Gängen geht, einfach reduziert. Es gibt aber natürlich die sich nicht vor Ort beschweren und danach, das sind die das im Normalfall dann immer gerne machen, 3 Seitenbriefe schreiben oder E-Mails, in denen sie einem gar nicht die Möglichkeit geben, mit ihnen zu kommunizieren, weil dann die Frustration des Gastes, des Kunden so hoch ist, dass man auch nicht mehr an ihn rankommt und man ihn verloren hat. Und dann gibt es natürlich auch noch die anonyme Kritik, wie zum Beispiel auf TripAdvisor, wo man auch lernen muss, dass nicht alles, was da steht, tatsächlich der Wahrheit entspricht und dass nicht jeder, der da schreibt, tatsächlich Essen war.
Ja, liest du dir das denn alles durch? Oder?
Es ist so, dass ich das temporär lese, immer mal wieder, vor allen Dingen, wenn wir kurz hintereinander folgend mehrere kritische Stimmen haben, um zu gucken, geht's jetzt zum Beispiel um ein Gericht. Aber wir haben eigentlich das beste Feedback im Restaurant, wenn wir ein neues Gericht dann ausprobieren und das drei Services lang laufen lassen und das im Endeffekt 300 Gäste gegessen haben und 250 davon sagen, das ist zu scharf, das ist zu sauer, das ist zu salzig, dann ist da was dran. Wenn aber von 302 sagen, das war mir zu intensiv, dann muss man damit leben.
Ja, und du hast vorhin von zu scharf und so gesprochen. Du hast mir vor ein paar Tagen erzählt, dass du selber gerne noch viel extremer kochen würdest, aber da auch so ein bisschen auf die, sagen wir mal, deine Kunden eingehst und Kompromisse machst für dich selber, quasi als Künstler dich dort oder als Kreativer dich dort beschneidest. Damit hast du aber kein Problem. Also das ist sozusagen, da bist du auch dann ganz Dienstleister und sagst, okay, der Gast, der soll auch schon das bekommen, so ein bisschen, was er oder was für ihn, sagen wir mal, leistbar ist.
Die Schwierigkeit ist natürlich, dass ich natürlich nur existiere, wenn ich Gäste habe. Also das ganze Restaurant existiert nur, wenn wir Gäste haben. Und da geht es dann nicht mehr nur um mich als einzelne Person. Und ich habe vor mehreren Jahren mich sehr kritisch damit auseinandergesetzt, dass uns so die nächste Stufe der Bewertungsskalen gefehlt hat. Ja. Und habe dann mit den 4, 5 damals wichtigsten Restaurant-Guides Kontakt aufgenommen, mich mit denen ausgetauscht und habe festgestellt, dass alle mir im Endeffekt das Feedback gegeben haben, dass ich über die Grenzen gewürzt habe. Also du hast vorhin von Kochen gesprochen, es ging da weniger ums Kochen, sondern wirklich um die Aromatik. Ja. Und dann habe ich Gerichte entwickelt, beziehungsweise einfach dort die Aromenspitzen reduziert und habe festgestellt, dass es einfach so war, dass vorher vielleicht 2 oder 3 Leute gesagt haben, boah, von 10, das fanden wir geil. Und jetzt fanden es auf einmal 8 von 10 geil. Und ich gemerkt habe, dass ich einfach aromatisch über dem Durchschnitt, weit über dem Durchschnitt bin. Und dass es aber nicht um mich als Künstler geht. Das wäre okay, wenn nur ich für 8 Leute am Abend kochen würde und dazu noch einen Tellerwäscher hätte. Ich habe aber eine Geschäftspartnerin und wir haben weit über 30 Angestellte. Wir machen Millionen Umsatz. Da ist dann tatsächlich auch in dem Moment wichtig gewesen, dass ich mich mal zurückgenommen habe. Und ich würde sie jetzt, ich würde so sagen, 10-15% weniger intensiv, als ich das bei mir selber machen würde, wenn ich es essen möchte oder würde. Und habe gemerkt, dass das natürlich extrem erfolgreich ist. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich, wenn ich 8 neue Gerichte kreiere, halt 1 oder 2 dabei sind, wo ich über die Grenzen gehe. Aber mit 6, ich weiß, dass ich auf der sicheren Seite bin. Und das ist eine Grundordnung, die dann ganz gut funktioniert. Ich muss aber auch sagen, dass es eine Weile gedauert hat, bis ich damit leben konnte. Früher hat das schon enorm in mir gebrodelt und es war mir, man gab Tage, an denen ich dann wirklich nochmal nachgeschärft habe, alles, weil ich einfach dachte, scheiße, du musst hier nochmal richtig Gas geben. Mittlerweile ist es so, dass ich ein Alter erreicht habe, wo auch Gelassenheit glücklicherweise und vor allen Dingen Souveränität in mein Leben getreten ist und ich das ganz gut handeln kann.
Ja, und Thema Kreativität. Gibt es bei euch in der Spitzenkochszene auch so eine Art Community? Also tausche dich viel aus mit Kollegen, sprecht ihr darüber und um da sozusagen auch, ja, keine Ahnung, vielleicht auch mal Dampf abzulassen oder um auch neue Eindrücke und zu sehen, wie macht der das oder ist das einfach oder ist da regelrecht auch ein kleiner Konkurrenzkampf?
Das ist ganz spannend. Also national ist es sehr competitive. International ist es extrem entspannt. Wobei man auch sagen muss, national hat es sich in den letzten Jahren ein bisschen entspannt, weil jeder seinen ganz eigenen Weg gegangen ist. Früher haben wir gerne grundsätzlich nach Frankreich geguckt und kopiert. Heute sind die Generationen, die über mir sind und vor allen Dingen auch die nach mir kommen, hoch individuell. Es ist so, dass man sich international austauscht und vor allen Dingen sehr, sehr offen auch mit den Problemen umgeht. Also es geht da weniger meistens um Gerichte und Anrichten, sondern wie kommt man denn überhaupt noch an die herausragendsten Produkte? Wie macht das jeder von uns? Und wie erarbeitet das? Es gibt viele Spitzenköche unter den Top 50, die tatsächlich eigene Labore, Küchen gegründet haben, in denen 2, 3 Leute arbeiten, um nur Development für neue Gerichte zu machen, nur daran zu arbeiten, sich konzentrieren und parallel im Endeffekt dann die Fabrik, das Restaurant, das dann produziert. Ich mache das nicht so. Ich habe aber auch, muss ganz klar sagen, einen deutlich geringeren Output in den letzten 2, 3 Jahren gehabt, was neue Gerichte angeht. Mir geht es eher darum, wirklich perfekte Leistungen in einer unglaublichen Konstanz abzuliefern, weil das, was entscheidend ist, und da bin ich dann doch wieder bei den Chinesen und vor allen Dingen aber auch bei den Franzosen, auch wenn ich deren Attitüde, gut essen zu gehen, nicht mag. Also ich brauche keine Tischdecken, Wagen und kein Kellner, der mir erzählt, was ich zu tun und zu lassen habe. Aber da gehen drei Generationen in das gleiche Restaurant, weil es dort halt einfach die Taube geschmort mit Trüffeln und Topinambur gibt. Schon seit 40 Jahren. Und das wird es auch dann noch in 40 Jahren geben. Und das ist dann immer noch geil. Und bei den Chinesen ist es auch so, dass sie in Restaurants nicht gehen, weil sie sagen, wir möchten jetzt gerne zu Chef Chao To, sondern wir gehen in dieses Restaurant, weil dort gibt es einfach das beste Sojahuhn. Und so versuche ich, Gerichte zu kreieren, bei denen der Gast nicht sagt, ich gehe jetzt ins Restaurant Tim Raue, weil ich da einfach sein will, sondern ich gehe dahin, weil da kann ich den Wasabi-Kaisergranat essen, den kriege ich sonst nirgendwo auf dem Planeten.
Ja, aber das ist schön, dass du das sagst, weil ich sehe das gerade auch in der Fotografie-Szene, sehe ich das sehr ähnlich. Man muss kreativ sein, man muss das immer ein bisschen weiter pushen, aber am Ende des Tages muss man auch wissen, für was man steht. Und sozusagen kontinuierlich das liefern, weil wenn du irgendwie 1000 Sachen anbietest, dann weiß kein Mensch mehr, was er bei dir bekommt. Ne? Also
da sprechen wir von einer Speisekarte. Ne? Es gibt zwei Schwierigkeiten. Es gibt die eine Speisekarte, die 350 verschiedene Gerichte hat. Und es gibt genauso die andere Seite, dass du dich hinsetzen musst, die Klappe halten musst. Die Japaner sagen Omakase dazu. Und dann wird dir serviert, was der Küchenchef will. Das halte ich beides nicht für den Idealfall. Und bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir im Restaurant zwei unterschiedliche Menüs haben, weil wo wir jung waren, mit meiner Geschäftspartnerin essen gegangen bin, hat uns das immer angenervt, dass wir beide das gleiche Menü essen mussten und wir das eigentlich toll gefunden hätten, weil es damals auch so üblich war, mindestens zwei unterschiedliche Menüs zu haben, dass wir die parallel essen können und uns darüber auszutauschen, auch von den Tellern zu probieren. Also wir versuchen auch das, was wir selber für richtig halten und für amüsant zu integrieren. Und ich glaube, dass das ein entscheidender Schritt ist. Und man muss natürlich über die Jahre auch tatsächlich Rückgrat beweisen, oder wie man heute so schön sagt, Eier in der Hose haben und sich auch gegen Trends stellen, gegen gut gemeinte Ratschläge von Gästen oder Freunden oder Bekannten und sich einfach selber verinnerlichen, welchen Weg man gehen möchte, wo das Ziel ist. Das wird man nie erreichen, das ist immer der Weg, der das Ziel ist, aber nichtsdestotrotz dem dann auch treu zu bleiben, auch wenn es Einschläge gibt, wenn es negative Kritiken gibt, an sich glauben und dann, glaube ich, hat man tatsächlich auch die Möglichkeit, erfolgreich zu sein und mit sich glücklich zu sein. Das halte ich für ganz wichtig.
Ja, das freut mich sehr, dass du das so klipp und klar sagst, weil das ist, ich denke auch so. Was mich noch interessiert, ist das Thema Kreativität. Du machst das ja schon ein paar Jährchen und hast einfach einen großen Erfahrungsschatz. Du hast mir neulich erzählt, du bist ein Magazin-Junkie, du liest viele Magazine, ich nehme mal an, aus auch verschiedenen Kulturkreisen und so weiter. Du bist sehr kunstinteressiert, in deinen Restaurants hängen sehr viele immer Bilder rum. Du hattest damals, als das Studio Tim Raue eröffnet wurde, waren auch ganz viele Fotografien von Oliver Rath, Gott hat ihm selig, bei dir im Studio. Kanntest du ihn eigentlich persönlich?
Ja, ich kannte Olli und ich habe privat auch Bilder von ihm. Und es ist halt so, wir sind leider alle nur eine gewisse Zeit hier auf der Erde. Und ich wünsche ihm, dass da, wo er jetzt ist, dass er da glücklich ist und dass er von da aus seine Frau und seine Kinder sehen kann. Und er war halt jemand, der wie so viele nach Berlin gekommen ist, um ihren Weg zu machen. Aber Olli hat das tatsächlich auch realisiert und hat das geschafft, mit seiner provinziellen Herkunft in Berlin eine außerordentliche Bildsprache zu schaffen, die vorher kein Berliner vor ihm so geschafft hat. Und das finde ich extrem beeindruckend und großartig. Ich bin aber auch schon seit Anbeginn zum Beispiel ein großer Fan von Lumas. Ich finde, also Fotos haben mich immer unglaublich fasziniert. Fotokunst ist was ich verstehe im Normalfall. Ich mag gegenständliche Dinge, auch in der Malerei. Mit Abstrakten kann ich nichts anfangen. Und ich mag das einfach, schöne Dinge um mich zu haben. Sie inspirieren mich, genauso wie ich halt Magazine brauche, um Farbverläufe teilweise zu sehen oder ein Layout im Heft, was mich an Formen erinnert oder mir Inspirationen gibt, um Formen anzurichten. Wobei wir uns in der Küche viel zu viel Gedanken darüber machen, wie wir das Essen auf den Teller bringen. Das ist eigentlich nur die pure Dekoration. Aber ich bin auf jeden Fall da auch jemand, der stetig Stimulationen benötigt. Wobei ich jetzt auch am Punkt angekommen bin, wo ich manchmal nicht nach einem neuen Heftchen greife oder Magazin, sondern auch in mich gehe und mich mit den Dingen auseinandersetze. Weil ich habe so viel gesehen in meinem Leben. Ich habe schon so viel vergessen. vergessen. Ich bin so viel geflogen. Ich habe 4 von 5 Kontinenten einen Besuch abgestattet. Ich weiß gar nicht, in wie vielen Städten und Ländern ich war und gekocht habe. Und manchmal vergesse ich das und hetz immer weiter, will immer weiter und mach das auch tatsächlich sehr, sehr konsequent, immer nur vorwärts gehen und merke jetzt aber so mit Anfang 40 zurück. Gucken ist gar nicht so schlecht und dann zum Beispiel festzustellen, dass ich schon vor 10 Jahren mit einer Aromenkombination aus Trauben, Calpico-Saft und Korianderkresse gearbeitet, hatte ich völlig vergessen, hielt ich für meinen neuesten, heißesten Scheiß. Dabei habe ich es vor 10 Jahren schon mal angefasst, habe es dann fallen lassen, weil es nicht perfekt war und vergessen. Also es ist unglaublich, was dadurch natürlich auch entsteht und ich glaube, dass es am Ende des Tages, es ist Balance im Leben, konsequent sein, seinen Weg gehen, aber genauso nach hinten wie nach vorne gucken zu können.
Okay, 2 kleine Sachen noch. Mhm. Weil wir vorhin über Oliver Rath gesprochen haben, das war ja auch eine extreme Persönlichkeit, also es war echt irgendwie auch ein crazy Typ und also eine Type, sagen wir mal so. Genauso wie du bist auch eine Type, deine persönliche Geschichte, die kann man auch im Internet überall nachlesen, aber du bist ja auch sozusagen, du bist halt ein Typ. Glaubst du, dass das im Business heute, abgesehen von der, sagen wir mal, der Leistung, die man bringt, dass man auch immer sozusagen, dass es von Vorteil ist, Persönlichkeit mit einzubringen und man, also nicht, dass man jetzt ein extremer Typ sein muss oder so, aber dass, wenn man sich sozusagen persönlich komplett raushält, glaubst du, dass das schadhaft ist, beziehungsweise vorteilhaft ist, wenn man sich auch selber als Person mit einbringt?
Ja, ich kann natürlich ich kann das schwer beurteilen, weil ich nie eine schwache Persönlichkeit hatte. Ich weiß aber, dass der Weg, den ich gegangen bin, ziemlich hart und steinig war, weil ich natürlich auch auf starke Gegenpole getroffen bin und weil meine Meinung oder meine Idee, Restaurants zu kreieren und zu erschaffen, und ich habe über 12 Restaurantkonzepte in meinem Leben realisiert, dass das nicht immer einfach ist. Aber ich habe mich nicht wirklich dran gestört, was auch andere gemeint oder gedacht haben. Es gibt eine Handvoll Menschen in meinem Leben, auf die ich höre und bei denen ich dann auch tatsächlich mal nachdenke, wenn sie mir was sagen. Und ansonsten bin ich relativ sicher und davon überzeugt, dass das, was ich mache, das Richtige ist und dass das dann auch erfolgreich ist. Und das halte ich für eine entscheidende Stärke tatsächlich, die man auch realisieren sollte.
Ja, kannst du mir noch vielleicht 2 Tipps geben für Magazine? Wir hatten das ganz kurz vorhin angerissen. Vielleicht auch so ein bisschen bildlastig Magazine, wo du sagst, das ist richtig geiles Zeug, keine Ahnung, geiles Design, gut gemacht. Das lohnt es sich, da mal reinzugucken, um vielleicht auch quasi zu Inspirationszwecken.
Also mir fällt eins ein, was ich wirklich von ganzem Herzen gerne habe. Kommt ursprünglich aus Singapur. Das Magazin heißt The Rake. R-A-K-E geschrieben, und The Rake beschäftigt sich mit extrem gut angezogenen Männern. Also es ist ein reines Männermagazin. Es geht schon fast in die Richtung Dandy, ist aber nicht ganz so bunt. Und es geht in dem Heft vor allen Dingen um Mode, zum Teil auch um Uhren, um Autos. Und die Bildsprache ist eine unglaublich schöne, es ist eine erhabene, die also über dem normalen Maß liegt. Es hat aber auch immer vor allen Dingen eine Atmosphäre und eine Stimmung. Es ist nichts Helles, nichts Ausgeleuchtetes, nichts Grelles, sondern es geht vor allen Dingen darum, die Dinge in einem Licht zu sehen nach 22 Uhr. Und ich bin jetzt nicht unbedingt der Nachtmensch, muss aber sagen, dass wenn es dunkel wird, ich mich auch unglaublich wohlfühle, weil da so ein bisschen die Hektik und die Unruhe des Tages und der Lichtigkeit verschwindet.
Okay. Boah, Tim, du hast, kein anderer Gast hat bisher so eloquent hier, normalerweise bin ich immer derjenige, der am meisten sammelt. Ich konnte mich heute zurücklehnen, das ist sehr schön. Ich möchte aber dann an dieser Stelle nochmal ganz kurz, wenn ich was falsch sage, kannst du mich korrigieren. Du hast dein Hauptrestaurant in Kreuzberg, das Restaurant Tim Raue. Es gibt, du hast gerade 3 Colettes Tim Raue quasi eröffnet, in Konstanz, in Berlin und in München,
die du alle wunderschön fotografierst und in Szene gesetzt hast.
Richtig. In Kürze, hier in der Nähe von Abu Dhabi, in Dubai, kommt bald ein neues Restaurant. Wann ist da die Eröffnung?
Wir werden im November in Dubai Downtown das Dragonfly bei Tim Rauer eröffnen. Ich habe dann noch das Hanami bei Tim Rauer auf der Mein Schiff 5 von TUI.
Und das Srabua?
Und wir haben das Srabua bei Tim Rauer im Hotel Adlon, sowie das Studio-Konzept, was ein Pop-Up-Konzept ist, ist von der Factory ins Hertha BSC, zu Hertha BSC ins Olympiastadion gezogen. Und dort sind wir dann an den Spieltagen eine unglaublich amüsante Lounge.
Und das La Soupe Populaire?
Das La Soupe Populaire bei Tim Raue, was auf Bötzo ist, wird im Moment noch umgebaut. Und da werden wir dann leider erst nächsten Oktober wieder eröffnen können. Aber das ist eins der erfolgreichsten Konzepte, die wir realisiert haben. In dem Fall für Hans-Georg Neder, den Inhaber von Otto Bock, der uns dann eine Möglichkeit gegeben hat. Es war eins meiner ersten Restaurantprojekte, die ich nebenbei realisiert habe. Und da freue ich mich wirklich sehr, sehr drüber, dass das wiederkommt, weil dann können wir wieder endlich Königsberger Klopse kochen.
Ja, genau. Das ist das einzige Restaurant, von dem ich zumindest weiß. Du hast es gestern nochmal gesagt, 3 Monate im Voraus reservieren, ne?
Ja, im Hauptrestaurant ist es mittlerweile leider am Wochenende auch so, aber dafür haben wir uns ja auch mit den Colettes und mit den anderen Buden so aufgestellt, dass man eine Möglichkeit hat. Mir ist wichtig, dass es nicht darum geht, elitär zu sein, sondern man kann, wenn man einen Tisch kriegt in der Rudi-Dutschke-Straße, mittags auch zum sehr, sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis essen gehen. Ich finde, dass Genuss nicht nur was mit Geld zu tun hat oder mit der Attitüde, wie man einen Platz geht, sondern vor allen Dingen mit Lebenskultur.
Also Thema Geld, ich bin da sowieso der Meinung, dass das alles nicht überzogen teuer ist. Also dein Flaggschiff, also dein Restaurant, 2 Michelin-Sterne in Kreuzberg, ich glaube, das Menü kostet 188 Euro, oder habe ich das richtig in Erinnerung?
Genau, es gibt eins, was 100, ich glaube, paar 80 kostet und eins, was knapp unter 200 kostet. Natürlich ist das für viele Menschen viel Geld.
Das ist auf jeden Fall eine Stange Geld, aber wenn man sich überlegt, das ist ja nichts, was man jede Woche macht. Ne? Ich habe dort einmal gegessen, das hat mich umgehauen. Das habe ich aber auch schon mal zu anderer Stelle erzählt. Das ist einfach ein Erlebnis, das vergisst man nicht. Und für 200 Euro kann man sozusagen, wenn man damit nicht so vertraut ist, kann man das Essen seines Lebens haben. Und ich finde, das ist nicht überzogen. Also
dafür kriegt man zum Beispiel kein gutes Fotoshooting.
Nein, dafür kriegt man kein gutes Fotoshooting. Das ist richtig, genau. Und das Essen bei dir dauert auch irgendwie drei Stunden oder so, sollte man sich schon Zeit nehmen, denke ich, ne?
Ja, also es ist was je nachdem zwischen 2 Stunden und 4 Stunden dauern kann. Der deutsche Gast braucht eher 4 Stunden, der internationale, der hustet das dann auch mal in 2 Stunden durch.
Ja, sehr gut. Okay, prima. Mir fällt nichts mehr ein. Du hast mich totgequatscht. Finde ich sehr gut. Wir steigen jetzt gleich nochmal ins Flugzeug, fliegen nach Berlin und wir haben uns um ein Kochbuch gekümmert, zumindest um Teile eines Kochbuchs. Das wird wann erscheinen?
So Gott will, noch dieses Jahr, also Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres. Es hat so ein bisschen den Arbeitstitel Mein Weg, wo es darum geht, dass ich in einem Kochbuch jetzt meinen Weg von der Straße bis unter die 50 besten Chefs der Welt erzähle, mit den aktuellen 70 Gerichten aus dem Restaurant. Und wir haben halt in dem Buch 2 Teile. Wir haben einmal den Food-Teil. Das wird der Jörg Lehmann fotografieren, der ein großartiger Food-Fotograf ist. Und dann haben wir den Lifestyle-Teil. Das wird Berlin sein, Porträts von mir, von den Restaurants und vor allen Dingen Singapur. Und das hat der wunderbare Nils Hasenau fotografiert, mit dem ich jetzt gerade ein paar Tage in Singapur verbracht habe. Und das war natürlich auch unglaublich amüsant zu sehen, wie du arbeitest. Also das heißt so den Gegenpart.
Amüsant.
Amüsant, weil es natürlich, ich ein paar Mal schmunzeln musste. Ich habe in der Küche gelernt, dass es halt als Einzelkämpfer so nicht geht. Ich aber doch schon den Einzelnen immer sehr wertschätze. Und ich fand das jetzt großartig. Wir sind beide alleine hergeflogen, ohne Assistenten, ohne Unterstützung. Und haben uns im Endeffekt durch die Stadt geschlagen. Und das, was bei rausgekommen ist, das haben wir uns ja gestern schon angeguckt und aussortiert, das ist großartig geworden. Und das wird meine Liebe zu Singapur zeigen. Und vor allen Dingen, wie dort 2003 für mich sich alles verändert hat. Ja. All das in dem Buch, was dann demnächst erscheint.
Sehr gut. Und ich habe schon gesagt, ich werde mich jetzt auf Diät setzen. Wir haben nicht nur viele Fotos gemacht, viele Stunden auf der Straße mit Fotografieren verbracht, sondern wir haben uns auch echt dadurch die Restaurants gefressen. Anders kann man das nicht sagen.
Naja, es gibt halt immer zwei Ansätze. Also ich habe das ja bei dir gemerkt, du isst tatsächlich, was auf den Tisch kommt. Das geht nicht, weil... ja,
wenn, dann hättest du mich aber mal vorher mal genau, keine Einweisung.
Weil, so. Ja, genau.
Das wäre gut gewesen.
Da haben wir nicht drüber gesprochen, weil ich bestelle immer im Schnitt, wenn ich zu zweit essen gehe, so für 6 Personen. Dann wenn es jetzt ein paar Gutmenschen geben, die dann sagen, oh, Food Waste. Es geht natürlich vor allen Dingen darum, zu probieren für mich. Es geht darum, zu schmecken. Den Charakter eines Restaurants kann ich nicht in 2 Gerichten erkennen, sondern da brauche ich ein paar. Und wir haben ja dann glücklicherweise entweder Menschen um uns herum gefunden, die dann noch mitgeholfen haben. Oder wir haben so lecker bestellt, dass ich sicher war, dass die Teller abgeräumt wurden, in die Küche gegangen sind. Da gab es dann schon noch ein paar, die sich dann die Schmankerl von den Tellern runtergezockt haben. Ja, aber das ist natürlich auch was, ich gehe ja im Schnitt, wenn ich unterwegs bin, 3-mal zum Lunch, 2-mal zum Dinner und esse auf gar keinen Fall alles auf, weil dann werde ich noch dicker und fetter sein, als ich sowieso schon bin.
Ach nein, du bist doch nicht dick und fett, Tim. Tu nicht so.
Der rechts gerade vorbeigelaufen ist, sieht eher so aus, als hätte er alles aufgegessen.
Ja, der hat ein paar Kilochen mehr. Ja,
aber jetzt wollen wir hier in dieser wunderbaren Lounge nicht schlecht über andere sprechen.
Nein, natürlich nicht. Aber es ist jetzt, wie spät ist es denn? Guck mal, ich guck nochmal drauf, es ist 10:50. Da kann die Fantasie schon mal mit einem durchgehen hier. Okay, Tim, vielen Dank. Ich bin begeistert von deinen Antworten. Wie immer, auf den Punkt, genauso wie ich dich kennengelernt habe, immer auf den Punkt. Dankeschön Punkt. Und Punkt.
Genau.
Und dir eine gute Reise.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Buenos tardes, amigo. Hola, my good friend. 5 de mayo on Tuesday. And I hoped we'd see each other.